Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Dann möchte ich, dass du dich vielleicht selber mal fragst, ja, was hast du denn den Eindruck? Was ist denn für dich das Beste? Das ist so ein Schlagwort, das Beste aus dem Leben machen. Das Beste im Leben haben, was ist das für dich? Mach dir doch ganz persönlich darüber Gedanken, an diese Frage, nicht nur, was ist aus deiner Sicht das Beste, sondern ist es bis jetzt das Beste gewesen, was du erlebt hast bis jetzt? Würdest du das mit Ja oder Nein beantworten? Also nochmal kurz, jeder persönlich für sich zwei Fragen, ein bisschen darüber nachdenken, wenn das geht. Je nachdem, wie es euch geht. Was ist aus deiner Sicht das Beste im Leben? Also was will man das bezeichnen? Oder ist es bis jetzt das Beste gewesen nach dem Eindruck, was du in deinem Leben erlebt hast? Ich glaube, im Zusammenhang mit dem Thema können wir immer den Satz hören, vielleicht haben wir den so selber gedacht und selber geredet. Ich wäre doch glücklicher, wenn. Mein Leben wäre besser, wenn. Vielleicht das und das nicht passiert wäre, wenn ich die und die Chance gehabt hätte, wenn ich mehr und mehr Geld hätte. Die Frage ist, ist das wahr? Ich glaube, es ist auch wichtig, es ist lebenswichtig, dass wir Träume und Ziele haben. Also ein Mensch, der keine Träume und kein Ziel mehr hat, der ist eigentlich schon fast gestorben. Und gleich sollten die Träume und Ziele auch nicht so unrealistischen Weg sein, dass man irgendwie fast deprimiert wird dadurch. Oder wo ich so vereinnahmen, dass sie geradezu das Lebensglück verhindern. Also wenn ich jetzt das Ideal nehme, quasi, ich will mal so viel Geld haben wie der Bill Gates, wäre das ein relativ deprimierendes Ziel. Weil ich wahrscheinlich die Fähigkeiten nicht habe, nicht die Raffinesse, nicht so gemein wie sie zu den Leuten, dass sie immer wieder updaten müssen und das Geschäft läuft. Oder wenn ich so bekannt sein wie der Roger Federer, dann würde ich wahrscheinlich scheitern dran, weil mir ein Händchen fehlt fürs Tennis und fürs andere. Aber ich glaube, wir können gerade sehen, und es ist interessant, dass gerade die Menschen, die vielfach beneidet werden und bewundert werden, wo immer so hoch die vorne stehen, hinter den Kulissen ganz tief vorne sind. Wenn ich an Robin Williams denke, Britney Spears, Martina Hingis, wenn man es dann plötzlich nicht mehr schafft, was geht dann ab, was bin ich dann noch wert? Dann kann das alles sehr belastend sein, was es so schön scheint. Ich bin so froh, dass die Bibel nicht das Glück von einer Leistung abhängig macht, auch nicht von unseren Voraussetzungen, die wir mitbringen, von unserem Stand, von unseren Möglichkeiten, von unserer Intelligenz, sondern die Bibel eigentlich sagt, ein inneres Glück, nicht ein äusseres, aber ein inneres Glück ist eigentlich immer möglich. Ganz gleich in welcher Situation, in welchen Umständen. Was ist das Beste? Das Beste scheint eben oft zu sein, aus der Sicht der Gesellschaft, als Schema, möglichst viel haben, möglichst viel erleben, möglichst viel tun. Und dann kann es eigentlich nie das Beste sein. Es gibt immer noch mehr. Also wenn ich ein Auto habe, kann ich immer noch zwei haben. Wenn ich zwei habe, könnte ich drei haben. Wenn das nicht lange, kann ich noch ein Boot haben oder einen Flüger. Was ist denn das Beste? Das hört ja gar nicht auf. Raumschiff, genau. Also zum Toppen. So für ein paar Millionen so einen Weltraumausflug zu machen, oder so. Unbedingt. Und gleich auch zu erkennen, wir sind Mensch. Das heisst, ein Leben würde nie lange, um alles zu haben, alles zu erleben und alles zu tun. Das ist ein Fluch von unserer Zeit. Dass wir so viel können. Viel mehr als eigentlich gut ist, als wir es vertragen. Und selbst wenn wir alles hätten, alles könnten, alles wären, wäre das vermutlich unerträglich für uns. Das wäre nicht Glück. Und gleichzeitig hat jeder so wahre Träume vom wahren Glück natürlich auch und die allgemeinen Inhalte sind, nebst vielleicht Äußerlichkeiten, nebst finanziellen Absicherung, auch vor allem Freude, Liebe, Erfüllung, Ziel, Sinn. Und das ist lebensnotwendig. Aber die Auswahl ist schwierig. Was soll ich tun? Welchen Weg soll ich gehen? Wie komme ich da her? Es gibt eine Herausforderung, dass man es, glaube ich, ein englischer Dichter oder Philosoph, vielleicht ist es auch eine Frau, ich weiss noch die Initialen, und das andere nehme ich an, dass es ein Engländer ist oder von irgendwie am anglikanischen Bereich, nicht mal gesagt hat, könnte man noch nur zwei Leben haben, das erste, um Fehler zu machen und das zweite, um von ihnen zu profitieren. Da würde ich vielleicht nachhängen. Vielleicht wäre es so, dass ich von den ersten Fehlern würde profitieren, dafür andere machen. Und dann wäre ich eigentlich wieder am gleichen Ort. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Das Leben ist eigentlich etwas Spezielles. Jede Sekunde ist eine Uraufführung. Jede Sekunde von unserem Leben ist eine Uraufführung. Das ist das Geheimnis vom Leben. Das ist speziell. Aber keiner fängt irgendwie bei Null an, total. Bevor wir schon das erste Mal entscheiden können, sind schon gewisse Voraussetzungen gegeben. Durch unseren Genmix von unseren Eltern, ob jetzt für uns das gerade gelungen scheint oder nicht. Oder aus der Sicht der Eltern gelungen scheint oder nicht. Wir fangen nicht einfach als unbeschriebenes Blatt eigentlich an. Wir sind irgendwo reingeboren worden. Wir haben irgendwelche Gaben, irgendwelche Möglichkeiten. Und ich glaube, wir sollten uns verabschieden, so schnell wie möglich, von einem perfekten Leben. Es ist einfach eine Illusion. Es ist nicht möglich, dass unperfekte Menschen in einer unperfekten Welt ein perfektes Leben haben. Aber ihr könnt euch freuen, wenn es auch da vielleicht nicht möglich ist. Die Bibel beschreibt das Paradies, den Himmel, als das perfekte Leben. Es ist aber gebunden an eine enge, innige Gemeinschaft mit Gott. Und das Böse und all das Schwierige einfach auch beseitigt ist, all das Leid, all das Negative, das in unserer Zeit einfach auch vorkommt. Das Geniale ist, nicht nur die Sekunde ist eine Uraufführung, das heisst, auch wenn etwas passiert ist, können wir es nicht mehr rückgängig machen. Das ist manchmal schwierig, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht. Man hat vielleicht etwas verbockt. Kann einem Mühe machen, kann einem belasten. Aber das Geniale von Gott her ist nicht nur, dass jede Sekunde vom Leben eine Uraufführung ist, sondern auch, jede Sekunde ist eine neue Chance. Jede Sekunde, die mir bleibt, bedeutet eine neue Chance, mit Gott das Beste aus meinem Leben zu machen. Jetzt kann man es eben anschauen, ist das Glas jetzt halb leer oder halb voll in deinem Leben. Du kannst von einem negativen Ansatz ausgehen und sagen, okay, das ist es, das ist schlecht und. Oder sehen, dass jede Sekunde von deinem Leben, die du noch vor dir hast, wo niemand weiss, wie viele Sekunden das noch werden sein, du kannst sagen, jede Sekunde ist eine Chance zum Neuanfangen. Jede Sekunde eine Möglichkeit, Sachen zu verändern. Eine Möglichkeit, andere Wege einzuschlagen. Jede Sekunde Chance, das Beste aus dem Leben zu machen. Mit Gott. Und das Schöne zu wissen ist, dass unsere Vergangenheit mag für uns ein Problem sein, für Gott ist sie kein Problem. Und darum sollten wir uns nicht genieren mit unserer Vergangenheit, auch mit dem, was wir verbockt haben, einfach zu Gott zu kommen. Erstens mal kennt es Gott, wir können es Gott mit nichts überraschen, mit keiner Information. Er weiß es schon längstens. Für uns mag es ein Problem sein, aber nicht für den lebendigen Gott. Wir mögen leiden unter unserer Vergangenheit, er möchte uns davon befreien. Und gleichzeitig sagt es aber die Bibel auch, dass das Beste in meinem Leben nur möglich ist mit dem Besten. Und das ist Jesus Christus selber. Ich schlage vor, dass die, die eine Bibel in der Nähe haben, aufschlagen, Johannes 10, Vers 9 und 10, der Seite 134 im hinteren Teil von der Bibel. Seite 134, Johannes 10, Vers 9 und 10, möchte ich lesen. Das heißt, ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und eigentlich ist das, was nach unser Herz eigentlich sehnt, das Beste. Leben im Überfluss. Aber das hat nicht mit Materie zu tun, in erster Linie, sondern mit Glück kommt von innen nach außen. Und das ist die Illusion von der Welt, dass ich mir davor gaukle, das Glück kommt von außen nach innen. Wenn ich viel habe, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich das und das mag leisten, wenn mir das und das gelingt, dann macht mich das glücklich. Es ist umgekehrt. Das Glück kommt von innen nach außen. Und da will uns Jesus Christus zuerst selber innerlich mit einem neuen Leben beschenken. Und dann vielleicht auch die Umstände verändern. Aber darum ist das Glück auch nicht abhängig von den Umständen, weil es von innen nach außen kommt. Wir dürfen flüchten. Auch in Schwierigkeiten. Davon spricht eigentlich in dem Bild vom Hirte und von der Schaf und von dem freien, sicheren Weideland. Das sind Bilder für Freiheit, das sind Bilder für Erfüllung, für Sicherheit, für Angenommensein. Für sinnvolle Tätigkeit können wir da rein tun. Der Heilige Geist macht neu. Eine zweite Stelle im 2. Korinther 5, Vers 17, der Seite 237. Schlimm das doch auch noch geschwind auf, die wollen. Zweiter Korinther 5, Vers 17, Seite 237. Das heißt, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Das ganz Neues hat begonnen. Und das ist Gottes Schöpfermacht, der möchte eingreifen in unser Leben. Und das ist nicht beschränkt auf die Grundentscheidung, mit Jesus zu leben, sondern jeden Tag neu möchte Gott weiter an dem Neuen schaffen, dranbleiben, verändern, uns in die Freiheit führen, uns erfüllen, uns Freude schenken. Auch in schwierigen Umständen, auch durch schwierige Situationen. Gott selber schmücken, seine Kraft, seine Liebe, seine Tragkraft auch fürs Leben. Darum, was sollen wir tun? Über Römer 12 könnt ihr eigentlich mal das ganze Kapitel lesen. Eigentlich, wenn man kurz gefasst sagen, was ist das Beste aus dem Leben machen, dann könnte man sagen, okay, lese mal Römer 12, da hat so viele Anweisungen drin, eigentlich, wie man das Beste aus dem Leben machen kann. Aber dazu die ersten zwei Vers. Ich lese es da aus dieser Bibel, wenn ihr auch wollt nachlesen, dass wir den gleichen Text haben, auf der Seite 208 ist das zu finden. Das heißt, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernünftige Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Also das zeigt eigentlich eine Kurzform auf, wie der Weg aussieht zum Besten. Das hat elementar damit zu tun, mit einer intakten Beziehung zu Gott, zum Glauben. Der Glauben an Hersteller, an Konstrukteur, an den Konstrukteur vom ganzen Universum, auch von unserem Leben. Dass wir ihm glauben, dass er es gut meint und nicht schlecht. Dann aber auch mit der Vergangenheit auch brechen, alles loslassen. Das haben wir vorhin gelesen. Das Alte ist vorbei. Da gibt es auch Sachen zum Loslassen. Die nicht gut gewesen sind, die lassen wir vielleicht gern los. Aber vielleicht gibt es auch Sachen, die wir vielleicht auf eine Art toll gefunden haben, die aber nicht mehr so ganz zu dem passt, wo Jesus sagt. Und dann gibt es auch ein Entscheidungstreffen. Okay, ich kann nicht alles haben. Ich kann nicht jeden Weg gehen in meinem Leben. Und dann entscheidet, okay, ich möchte den Weg mit Jesus gehen. Anders leben wollen in der Kraft von Jesus. Oder das Erneuern. Ihr findet die Sachen zum Erneuern auch im Teilnehmerheft. Das ist ganz am Schluss. Das heisst auch im Sprichwort, das Beste kommt am Schluss. Das Beste hebt man sich zum Schluss auf. Darum ist es auf der Seite 72 im Teilnehmerheft. Einen Neuanfang machen mit aufrichtiger Liebe. Eine neue Beziehung auch zu Gott, neu anfangen, auch Beziehungen zu anderen Menschen. Das schaffen wir allein eigentlich nicht, aber Gott sagt, er möchte seinen Geist geben, dass das wahr wird. Und sich auch dieser Gefahr von der Lüge auch bewusst sein, dass die Mehrheit nicht immer recht hat. Der Paulus sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Oder wenn man es ganz wörtlich übersetzen würde, das heisst, da steckt das Wort Schäme drin, lasst euch nicht in die Schämen von dieser Welt pressen. Denn sie haben nicht immer recht, auch wenn es die Mehrheit ist. Sondern lasst euch erneuern durch den Geist Gottes. Ich möchte das darstellen. Eigentlich die Schämen von dieser Welt, also die Sardinen sind jetzt eben in Schema von dieser Büchse gepresst worden. Und es ist interessant, dass eine so langläufige Meinung ist, Wenn du an Gott glaubst, dann kommst du in ein Schema rein, dann musst du Verstand abgeben, dann musst du alles, was schön ist und Freude macht, musst du auf die Seite tun. Quasi, du musst in einem toten Schema in einem laufen. Die Bibel sagt es eigentlich genau umgekehrt, dass die Schemen von dieser Welt, dass der Drang müssen dazugehören, der Drang, das und dieses müssen zu tun, um irgendwelche Werte und irgendwelche Sachen können darstellen und zu sein, dass das die Schemen sind. Dass das unfrei macht. Und dass Menschen sind, die Schemen machen, das können wir ganz einfach testen, indem wir in die Natur raus schauen. Und fragen uns, wer macht Schemen? Die so 0815 Bauten machen, manchmal grau in grau, ohne viel Fantasie. Oder der, der die Natur gemacht hat. Wer macht Schemen? Und wer macht Freiheit und Vielfalt? Wer macht Individualität? Es sind nicht Menschen, es ist Gott. Das ist die grösste Lüge, die die meisten Menschen glauben. Dass Gott Schemen macht. Und der Mensch weiss, wie die Freiheit aussieht. Es ist umgekehrt. Menschen machen Schemen. Schubladen. Tresor. Ich weiss nicht, wo ihr vielleicht auch schon mal eingesperrt worden sind von Verwandten oder Freunden. Und nicht rauskommen. Weil ihr nicht rausgelassen werdet. Gott macht Freiheit. Ich denke, Zwang und Sucht sind so die stärksten Anzeigen davon, inwiefern dass der Mensch zu den Schemen neigt und wenn er manchmal gefangen ist von Schemen, wenn er in einer Büchse hockt. Ich denke, Drogen, Alkohol und anderes, oder auch Pornografie, wo zuerst alles so süß und so freiheitlich scheint und mehr kommt man in ein Schema rein. Man wird eingesperrt, man wird eingeengt, die Luft wird abgeschnitten, die Büchse wird zugemacht und irgendwann krepiert man dran. Das ist nicht Gottes Wille. Wann bin ich wertvoll, wenn ich schön bin, Karriere habe? Oder was auch immer. Kann eine Arbeitssucht sein, Medis, Magersucht, weiss auch nicht was. Irgendwann einmal, was am Anfang toll wird, bringt Menschen seelisch zum Krepieren. Und das ist eigentlich der Sinn oder der Wunsch vom Teufel, von dem Widersacher, von Gott, dass er seine Büchse, dieses Büchsenfutter, uns will als die grosse Freiheit verkaufen. Und daher sagt der Paulus, lasst euch nicht reinzwängen. Was hat Gott im Sinn? Ist ganz interessant. Da steckt ja dem Bibelwort drin. Also lasst euch nicht in die Schemen, das Wort Schema steckt da drin, in die Schemen reinpressen, sondern, und der Paulus nimmt das Wort Metamorphose, lasst euch erneuern. Und wir kennen vielleicht noch ein paar Sachen von Metamorphose, der Kaulquappe, der zum Frosch wird, also eine Wesensveränderung durchmacht. Obwohl sie in der Linie bleibt, der Raupe wird nicht ein Frosch. Die Linie bleibt. Und so haben wir auch keine Angst, wir haben keinen Frosch, wenn wir uns Gott öffnet. Wir bleiben in der menschlichen Linie. Wir bleiben Menschen. Aber etwas total anderes, eine total andere Gestalt. Und ich denke so, so das Bild passend, so die Raupe, die denkt, es gibt vielleicht nichts mehr als meine Welt, meine kleine Welt. Aber sie wird durch Metamorphose zu einem wunderschönen Schmetterling. Und das ist eigentlich das, was der Heilige Geist möchte tun, das Beste aus unserem Leben machen, uns aus unserem Raupen da sein, zum Schmetterling führen. Und das heisst mehr Freiheit. Das heisst mehr Freude. Das heisst mehr Frieden. Mehr Entfaltung. Mehr Persönlichkeit. Und das fängt an mit einem Neuanfang, wie es die Bibel nennt. Uns Gott hingeben, neu anfangen. Gott sagen, jawohl, ich möchte. Gottes Geist bitte, in sein Leben hineinzukommen. Und sein Werk von der Neuschöpfung anzufangen. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir sind und bleiben normale Menschen, die Fehler haben. Aber wir möchten anders leben. Jetzt bin ich doch etwas zu früh. Hm? Anders leben. Das heisst, das sagt der Paulus da, wo geht der Weg durch? Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, dass er so viel gemacht hat, ist unsere Antwort aus Liebe zu Gott. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Also es ist einfach sicher auch ein Entscheid zu fällen, auch wenn man noch reintrampelt in die Büchse oder in die Falle. Im Prinzip bin ich mir schade, für Büchsenfutter zu sein. Das ist ein Entscheid, den ich fällen muss. Ich bin mir schade, um Büchsenfutter zu sein. Für irgendwelche anderen Menschen oder so. Ich möchte für und vor Gott in Freiheit leben. Und das fängt aber damit an, dass ich mein Leben eigentlich ihm gebe. Oder mich auf seine Spur mache und dort daran laufen, Opfer bringen. Es ist interessant auch da, wie Opfer eigentlich im Alltagsleben total akzeptiert sind, ausser beim Glauben. Also wenn jemand beim Glauben Opfer bringt, finanziell oder zeitlich, denke ich immer, der spinnt. Und jemand, der im Sport Opfer bringt an Zeit und weiss, was, der wird bewundert. Ich denke, was Sportler für Peking 2008 bis zu gedürkten Zeitmessungen und Doping einfach schaffen und wie sie sich total knechtet, also man muss wirklich sagen, knechtet, sich alles absparen, das Essen verändern und alles darauf ausrichten, nur die Olympialimite zu schaffen und dort vielleicht eine Medaille zu erobern. Und die Leute werden bejubelt. Toll, super. Aber wehe, du machst das als Christ, dann spinnst. Und da irgendwie ist es gut, wenn man das mal umkehrt und sagt, wo sind die gewinnbringenden Opfer? Natürlich ist es schön, erfolgreich zu sein, seinen Körper zu trainieren und alles. Ich habe gar nichts dagegen. Ich bin ein Sportfan. Aber es ist nicht das Entscheidende. Gott sagt, es geht auch da nicht ohne Hingabe, ohne dass ich mein Leben ihm gebe. Und das kann manchmal eben auch Ablehnung bedeuten, oder? Wenn jemand lange auf dem Golfplatz ist und dort Opfer bringt, ist das kein Problem. Aber wenn jemand in den Gottesdienst geht am Sonntagmorgen, der ist irgendwie nicht ganz bache. Obwohl ich finde, der Sonntagmorgen ist etwas vom Besten, was Gott uns gibt in unserem Leben. Und es ist ein Segen, wenn wir mit anderen zusammen sein können, auch irgendwie Gott feiern und vielleicht zuerst auch noch ein bisschen früher aufstehen, Gemeinschaft geniessen miteinander, mit diesen Lieben, wo wir zusammen sind. Und miteinander auch vor Gott sein und vor Gott kommen. Und dann eben auch für Ruhe, was man auch noch wieder neu und vor Gott in Freiheit lernen, denke ich. Also unser ganzes Leben, und das fängt aber damit an, hingehen, auch dass unsere Ohren Gott hingehen, das ist ja die Frage, wie höre ich zu? Es gibt auch ein neues Zuhören. Man kann zuhören aus Schadenfreude und sich freuen daran, dass es dem anderen nicht so gut gegangen ist. Aber man kann Interesse haben daran, wie geht es dem anderen, und dem anderen vielleicht anfangen zu dienen, ihn unterstützen. Man kann anders schauen durch den Heiligen Geist, nicht nur mit Neid, mit Eifersucht, mit Missgunst, sondern mit Freude, mit Dankbarkeit schauen. Man kann anders reden. Schlecht über andere reden ist einfach. Positives zu erwähnen, ermutigen, ist viel schwieriger. Aber es bringt viel weiter. Oder unsere Hände, unsere Einstellung zu der Arbeit oder das Dienen. Man kann mit Händen kann man nehmen, man kann aber auch geben. Und da möchte ich uns Gott immer wieder auf die Spur bringen. Nicht irgendwie alles für sich selber irgendwie zusammenzuraffen, sondern wirklich auch alles zu geben. Oder die Sexualität. Das sind jetzt eben die berüchtigten Papiere von heute Morgen. Dem Beispiel. Es ist so, dass in der Bibel, das erste Mal, die Bibel vom Sex redet, im 1. Mosebuch heisst es ganz klar, dass Mann und Frau eins wird. Und dort ist ein Wort drin, weil eigentlich heisst, die kleben zusammen, die werden zusammengeleimt, die zwei. Und manchmal denken eben Menschen, dass Gott der Sex noch in die Ehe gehört, dass es eben so eine Büchse ist. Aber eigentlich ist es eben die grosse Freiheit, weil es ein Schutz ist. Weil Gott hat das so übernatürlich drin hineingelegt, dass wenn zwei Menschen Sex miteinander haben, dass dann mehr passiert, als nur Flüssigkeitsaustausch und ein bisschen Zärtlichkeit, sondern dass da eine innere Verbindung, eine geheimnisvolle Verbindung stattfindet. Und diese Verbindung lässt sich nicht mehr sauber trennen. Und da bleibt immer ganz viel zurück. Und darum ist der Wunsch, dass wir nicht irgendwie als Fetzen rumlaufen, als Überbleibsel. Und das können, denke ich, viele Beziehungen, die in Brüche gehen, das hinterlässt tiefe Narben und Wunden. Und es lässt sich nicht mehr sauber trennen. Und darum möchte Gott, dass es uns da gut geht. Aber die gute Botschaft dabei ist natürlich auch noch, Gott möchte vergeben. Gott möchte heilen. Auch das gehört zum Rauskommen aus der Büchse in die Freiheit von Gott. Auch die Zeit, wenn wir Zeit einteilen, wenn wir unsere Lebensziele setzen und, und. Wie können wir das noch ein bisschen konkret umsetzen? Ich denke, normalerweise leben wir mit einer Einstellung, ich will, ich kann, also mache ich es. Manchmal ist es vielleicht unfreiwillig, ich will nicht, aber ich muss. Ich kann nicht anders. Also muss ich. Ich bin irgendwo gefangen. Und das Neue, was Gott eigentlich möchte da drin bringen, ist, dass wir können prüfen, wie es da im Römer 12 heisst, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Er möchte uns einen Filter geben. Also wenn ihr Kaffee trinkt und vielleicht noch eine Filtermaschine habt, dann wollt ihr nicht den Kaffee oder den Filter, sondern ihr wollt den Kaffee. Also nicht das Pulver. Und so ein Filter sind eine tolle Sache. Also beim Auto, auch wenn ihr keinen Ölfilter hättet, dann irgendwann würde das Auto mal abblicken. Das ist kein Nachteil, dass ihr einen Filter, einen Ölfilter in eurem Auto habt. Und so ähnlich brauchen wir einen Filter für unser Leben, wo wir können irgendwie Gott einmal fragen, was ist jetzt dran, was ist gut, was hilft mir, was passt zu mir eigentlich wirklich. Und da dürfen wir noch entscheiden, wir dürfen Wünsche anbringen, aber wir dürfen es einfach auch von Gott prüfen, was ihm gefällt und uns letztlich auch zum Besten dient. Das heisst, ich bin noch voll dran, aber ich bin vielleicht nicht mehr die letzte Instanz. Nicht mehr ich sitze allein auf dem Thron, sondern da sitzt nochmal jemand neben dran. Oder vielleicht mit Co-Pilot und Pilot. Ich glaube, es ist nicht so, dass Gott möchte, dass wir Steuer abgeben und den Verstand abgeben und einfach irgendwo verknurrt oder mürrisch irgendwo in einem Sitz sitzen. Er möchte, dass wir Steuer von unserem Leben in der Hand haben. Aber es ist interessant, dass der Pilot, habe ich auch lange gedacht, habe immer gedacht, der Pilot fliegt. Ist in den meisten Fällen nicht so. Der Co-Pilot fliegt und der Kapitän überwacht alles. Und gibt im Notfall die nötigen Anweisungen durch oder auch Gefahrenbereich und, und. Also der Kapitän überwacht alles und hat alles irgendwie im Griff, gibt im rechten Moment die Tipps, aber fliegen tut der Co-Pilot. Und ich denke, so ist es in meinem Leben, so fasse ich es auf, am Christ sein. Ich darf steuern. Ich darf auch Flughäfen angeben, wenn ich gerne würde her. Und ich kann sagen, wo der Weg durchgeht und. Sagt mir aber auch, wenn Turbulenzen gibt und, wo es jetzt durchgeht und so weiter und so fort. Es ist eine neue Entscheidungsfindung durch den Heiligen Geist, die er uns möchte führen. Vielleicht noch, warum sollen wir das tun? Weil Gott eigentlich die beste Zukunft hat für mich. Das möchte er auch hier eigentlich umschreiben, in dem Kapitel 12. Gott möchte, dass wir in unseren Umständen, mit unseren Möglichkeiten, einfach nicht nur etwas vom Leben haben, sondern das Beste vom Leben dürfen haben und erleben. Und zwar darum, weil Gott in der Vergangenheit das Beste für mich gemacht hat. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden, der Heilige Geist ist gekommen und das ist das Beste, was Gott je können machen für mich. Also gibt es für mich eine Zukunft, für mich eine Hoffnung und neues Leben. Und jeden Tag neue Chancen, die mich Gott führt, verändert. Und darum ist auch heute Morgen an. Ich weiss nicht, wie du gestern Abend ins Bett bist, was dich gestern Abend noch bewegt hat. Aber denk daran, es ist nicht eine einmalige Sache. Jede Sekunde ist eine Chance, neu mit Gott anzufangen. Und wenn du Sachen auch von Gott weggedrängt hast oder ihn nicht heranschauen lassen hast, das ist für Gott kein Problem. Aber denk daran, es ist nie zu spät. Es ist eine Lüge, wenn man sagt, es ist zu spät. Weil wenn man sagt, es ist zu spät, hat man noch Gelegenheit, ja gerade etwas zu machen. Wenn man dann nichts mehr sagen könnte, ist es zu spät. Aber dann sind wir gestorben. Bis dahin ist jeden Tag, jede Sekunde eine neue Chance, einen neuen Weg einzuschlagen, sich von Gott verändern und erneuern zu lassen und auf dem Weg zu sein, immer wieder neues Beste zu suchen, das Beste zu finden in Jesus Christus.